darf euch alle recht herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute. Ich war schon die ganze Woche nervös, wenn ich so einen Dienst habe, weil ich bin ja nicht der gute Redner, der Prediger. Und ich habe auch keine neue Botschaft. Ich habe eine Botschaft dabei, die wir alle kennen. Aber trotzdem, es freut mich, dass ich es tun darf. Ich möchte unseren Herrn dienen, ich möchte euch dienen und zur Ehre Gottes möchte ich es wirklich auch tun. Ich möchte auch noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, auch von dieser Woche, wie ich beim Doktor gewesen bin. Ich habe alle 6 Wochen eine Blutuntersuchung und da habe ich eine ehemalige Schulkameradin getroffen. Und die hat auch einen Krebs gehabt. Und die ist jetzt seit neuestem in unserer Selbsthilfegruppe dabei. Wir haben in Hauzenberg also eine Krebs-Selbsthilfegruppe. Und dann haben wir ein wenig geredet. Vorher haben wir vor der Haustür ein wenig geredet. Und dann hat sie dann mal ausgepackt, dass ihr psychisch so stark schlecht geht. Sie muss einnehmen. Manchmal nimmt sie 2 Tabletten ein, da geht es wirklich schlecht. Und da habe ich mit ihr so gut über den Hirnring können. Das war wirklich so schön. Im Wartezimmer die Leute drin gewesen und wir haben mit ihr, der Gabriele, über Jesus drin hinein. Und dann hat sie gesagt, sie hat schon alles da, sie ist schon nach Altötting gefahren. Und da, wenn sie drin sitzt in der Kirche, das geht dir gut, sage ich, Gabriele, hast du schon mal die Bibel gelesen? Nein, habe ich noch nicht da. Habe ich gesagt, mir hat mein Glaube so stark geholfen. Sage ich, wie ich krank bin. Ja, aber Kali, das ist so wurscht, ist so, was man glaubt. Jeder Glaube ist recht, sage ich. Gabriele, das darf ich jetzt nicht sagen. Sage ich, Jesus ist der einzige Weg, der in den Himmel führt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater als nur durch mich. Er hat gesagt, und wenn andere Religionen auch retten könnten, dann hätte Jesus nicht den grausamen Tod auf sich nehmen müssen. Wenn wir jetzt Weihnachten feiern, freuen wir uns, dass der Retter gekommen ist. Und aber wir dürfen nicht bei der Krippe stehen bleiben, sondern am Kreuz. Da ist dann das passiert, was uns erlöst hat. Er hat gesagt, Gabriele, lies einmal in der Bibel. Hat Tränen in die Hand gehabt, hat gesagt, da kann ich das tun. Jetzt muss ich wirklich jetzt einmal da, weil sie hat halt einfach nicht. Und da sehen wir es mir ja schon, so wir haben, wenn wir Jesus haben. Das ist so gut. So, und jetzt möchte ich da einsteigen. Ich möchte heute ein wenig eine Brücke schlagen. Auf der möchte ich mich, die Überschrift lautet heute, nur Jesus Christus rettet. Wir freuen uns ja wieder, dass wir wieder Weihnachten feiern dürfen. Und ich finde, dass das auch so gut ist, dass wir Weihnachten feiern, dass weltweit gefeiert wird, weil sonst wurde alles vergessen. Und so ist es immer wieder, dass alle Jahre wieder Weihnachten, Ostern, Pfingsten, die Feste, dass da immer wieder daran erinnert wird, dass das wirklich gegeben hat. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass wirklich Jesus Christus, der Retter, gekommen ist. Ich darf wissen, dass er für mich persönlich gekommen ist. Jesus ist für mich persönlich, ich darf das für mich persönlich in Anspruch nehmen. Wenn wir lesen in Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also Gott wurde Mensch. Das ist so, so wichtig, was da passiert ist. Was da im Bethlehem passiert ist, ist eigentlich eine erfüllte Prophetie aus dem Jesaja. Und das ist auch in Jesaja 7, Vers 14 steht da drin, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Der Herr selbst wird ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. In Lukas 2, Vers 8, die Geschichte kennen wir, wie die Engel zu den Hirten gekommen ist. Lukas 2, Verse 8 bis 11 möchte ich mal lesen jetzt da. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Also der Name Jesu bedeutet, der Herr ist Rettung oder der Herr, der Retter. Der Engel, der kam zu den Hirten in Bethlehem, und da lesen wir auch wieder Prophetie aus Micha 5, Vers 1, und du Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Da haben wir wieder die Prophetie, wo es der Herr schon alles sich vorbereitet hat. Also Bethlehem war das frühere Ephrata. Es lag 8 Kilometer südlich von Jerusalem. Und dort waren eben die Hirten mit den Schafe, weil eben Menschen immer wieder Opfertiere braucht haben. Jetzt haben die Hirten dann immer wieder, das war nicht so weit weg, 8 Kilometer, das ist kein so großer weiter Weg. Und die haben da immer die irgendeine Schafe geweidet. Und es ist schon ein gewisser Sinn dahinter, dass da wirklich, das kann man sich gut vorstellen, dass eben da wirklich viele Schafe gebraucht worden sind. Und dann sagt der Engel, der Retter ist geboren. Aber von was muss er uns retten? Das steht dann in Matthäus, also schön erinnert du, Matthäus 1, Vers 21. Sie wird aber einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Von ihren Sünden wird er das Volk erretten. Dies ist aber geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also, wovon muss uns reden? Der Herr Jesus von unseren Sünden. Und dieses Kind, was da gekommen ist, ist wirklich Gott. Es war wirklich Gott. Jahre vorher ist es schon von Jesaja geweissagt worden, dass die Jungfrau schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird. Es war eine einzigartige Geburt. Die Jungfrau wird schwanger werden und dann einen Sohn gebären. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Letzten Sonntag habe ich eine Predigt gehabt von Manu Gradwohl, der in Huttum predigt hat, über das tausendjährige Reich. Und da kam er mitunter das Buch des Lebens zur Sprache, wo wir mich hinein müssen. Und da kommen wir später nochmal drauf. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Predigttext. Da möchte ich jetzt einen Bogen spannen. Und zwar lesen wir aus Lukas 5 ab Vers 17. Lukas 5 ab Vers 17 bis 26. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, und es saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihm zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach, ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerung ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur allein Gott? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Also, sie sitzen zusammen, Jesus lehrt, vielleicht hat er das Evangelium erklärt, Errettung aus Gnade durch den Glauben. Es waren Pharisäer und Schriftgelehrte dabei, also das Führungspersonal der Juden, die Jesus immer kritisch gegenüberstanden sind. Die waren Jesus wirklich nicht immer freundlich gesinnt. Sie suchten Jesus in irgendeiner Weise immer wieder anklagen zu können. Aber der Herr hat auch das immer wieder geduldig ertragen. Und wo es aber noch interessant ist, in dem Vers 17, und des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Ist auch interessant. Es war nicht überall möglich. Wir lesen mal in Matthäus 13, Vers 58. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Da hat er nicht so viele Wunderwerke getan. Und dann lesen wir von den vier Männern, die Jesus zutrauten und glaubten, dass Jesus wirklich helfen kann. Sie brauchten einen gelähmten Mann auf einem Bett zu Jesus, und da es auf direktem Weg nicht möglich war, mussten sie sich was einfallen lassen. Was ist das für eine Aktion? Was sind das für Freunde gewesen, die da einen da hintragen, um ihn zu Jesus zu bringen? Also sie mussten sich was einfallen lassen, weil so viele Menschen da gewesen sind, haben sie nicht hineingehen können. Also über die Außentreppe, durch das Dach. Was haben die für ihren Glauben gehabt, die fünf Männer? Was haben die fünf Männer für ihren Glauben gehabt? Die haben sich wirklich viel Mühe gemacht. Die haben erstens einmal hertragen müssen. Ich weiß nicht, wie weit sie getragen haben, die steht nicht dabei. Aber auf alle Fälle haben sie schon einmal hertragen. Haben es doch aufgebrochen. In Markus 2, Vers 4 steht zum Beispiel drin. Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hineinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Also haben sie es doch sogar noch aufbrechen müssen. Aber sie haben genau gewusst, was sie wollten. Die haben genau einen Plan gehabt, die haben ein Ziel gehabt, die haben einen Glauben gehabt. Die wissen, was sie wollten. Diese Aktion war wirklich nicht ohne. Sie haben das aus Überzeugung getan und als Beweis ihres Glaubens haben sie es da. Die Reaktion Jesu, als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Wo ich mir dann denke, wie ich das so gelesen habe, was ist das für eine Reaktion von Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Ob da nicht irgendwie vielleicht am Anfang einmal ein wenig Enttäuschung dabei gewesen ist. Sie hätten damit was anderes gerechnet. Und da sagt Jesus, deine Sünden haben dir vergeben. Vielleicht ist er sogar enttäuscht gewesen, der, oder die fünf, weil er nicht gleich geheilt worden ist. Ich glaube, dass schon ohne Erwartung gehabt hätten, aber Jesus hat das gesagt. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren über diese Aussage total verärgert. Er lässt der Gott zu uns. Er lässt der Gott. Aber Jesus hat das größere Problem des Mannes als erstes behandelt. Die Sünden, dass sie Sünden weggehen müssen. Weil Sünde trennt uns von Gott. Und durch diese Aussage beanspruchte Jesus das Recht, dass nur Gott zusteht, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Und da haben die Pharisäer total recht gehabt. Es kann nur Gott Sünden vergeben. Aber sie haben zwar recht gehabt, dass nur Gott Sünden vergeben haben kann, aber sie haben nicht geglaubt, dass Jesus eben Gott war. Das haben sie nicht geglaubt. Und wegen dieser Aussage beanspruchte der Herr eindeutig, dass er Gott war. Er hat das mit ihrer Aussage gesagt, deine Sünden hat er vergeben, hat er mir gesagt, ich bin Gott. Und weil er das für sich in Anspruch genommen hat, war das dann auch am Ende sein Todesurteil. Johannes 19, Vers 7 lesen, die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Und wenn wir dran denken, am Kreuz, die Inschrift, der König der Juden, das ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Doch der Herr bewies, dass er die Sünden des Mannes wirklich vergeben konnte, beziehungsweise vergeben hatte. Und weil er ihr Herz kannte, so fragte er sie, in Vers 22 und 23, dabei Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Was ist leichter zu sagen? Vielleicht du sagen, es ist deine Sünden anzuvergeben. Weil du brauchst keinen kein Beweis. Ist. Menschlich gesehen ist beides nicht möglich. Es ist aber einfacher zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Es ist einfacher, weil man es nicht beweisen kann. Dagegen, wenn man zu einem Gelähmten sagt, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher, dann schaut die ganze Sache anders aus. Das ist eine ganz andere Situation. Die Pharisäer konnten nicht sehen, ob Jesus dem Mann wirklich die Sünden vergeben konnte. Deshalb glaubten sie nicht. Und darum vollbrachte Jesus ein Wunder, dass sie sehen konnten, dass die Sünden wirklich vergeben waren. Jesus bewies seine Vollmacht zu vergeben, indem er den Mann sofort von seiner Lähmung heilte. Wenn er aber das scheinbar Schwierigere konnte, dann auch das scheinbar Leichtere. Aber die Vergebung der Sünden war das weitaus Schwierigere. Warum? Weil ihm die Vergebung der Sünden am Ende sein Leben kostete und er am Kreuz für unsere Sünden sein kostbares Blut für uns vergossen hat. Jesus ist gestorben für uns, aber er ist auferstanden und Jesus lebt. Und das ist das Schöne. Und da können wir in Philippa die bekannten Verse auch lesen. Philippa 2, ich möchte gerne noch lesen. Philipper 2, Vers 5 bis 11, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist der von mir jetzt schon da, der von mir schon, der von unseren Herrn schon arbeiten. Das ist wirklich ein Vorrecht, dass wir das schon dort dürfen. Und der Vers 24 beweist die Gottheit Jesu, dass er alle Krankheit gesund machen kann, dass er alle Sünden vergeben kann, weil er der allmächtige Gott ist. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und da hätten die Juden schon ein wenig hellhöriger sein müssen. Das war keine alltägliche Aktion, was der Jesus da hat. Aber sie versuchten ihn immer wieder anzuklagen. Zum Beispiel in Kapitel 6 beschuldigten sie zum Beispiel, dass er das Sabbatgebot gebrochen hat. Also sie haben Jesus das Leben nicht leichter gemacht. Jesus gab ihm den Befehl zu gehen und auf das Wort des Herrn war der Mann gehorsam. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Er ging nach Hause, verherrlichte Gott und das kann man sich wirklich gut vorstellen, dass der Gott gelobt hat, dass der gepriesen hat, Gott gepriesen hat und dass er wirklich eine Freude gehabt hat, die gewaltig gewesen ist. Wenn er immer ans Bett gefesselt war und dann kann er auf einmal aufstehen und kann gehen. Und die Menge, die dabei gewesen war, die war erstaunt und sie haben auch Gott gelobt, weil sie etwas Unglaubliches gesehen haben. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Was das gewesen ist, die kommen die vier Burschen daher mit dem Mann auf der Liegematte, los und runter. Und Jesus sagt, deine Sünden haben dir vergeben und dann sagt er, steh auf und geh. Das ist eine Aktion gewesen, das ist so unvorstellbar, also kann man sich nicht vorstellen. Aber glauben wir es. Sie haben gesehen, die Vergebung der Sünden, die Heilung eines Menschen, der gelähmt war. Gott macht uns so ein großes Angebot. Er gibt uns seinen eingeborenen Sohn, der als Mensch, Kind, er ist in einer Krippe, weil er kein Haus, keine Wohnung nicht gefunden hat. Im Stall hat er zur Welt kommen müssen. Es war kein Platz für den allmächtigen Gott. Und Jesus möchte auch in unser Herz. Das möchte er. Jesus lebt ein schweres Leben, weil ihn die Welt nicht kannte. Undank war der Lohn, den Jesus bekam. Anklage, obwohl er keine Sünde, obwohl er ohne Sünde war. Er wurde verspottet, geschlagen, gegeißelt, dann zum Schluss ans Kreuz genagelt, wo er grausam, alleine und elendig gestorben ist. Das hat er tun müssen, das war sein Auftrag. Und warum hat er das da? Weil er uns wirklich liebt. Weil er uns wirklich liebt, der Herr Jesus. Und er ist gekommen als unser Retter. Und der nicht möchte, dass irgendeiner verloren geht. Er möchte wirklich alle retten. Und Jesus wurde für diesen Mann der Retter seiner Sünden. Und das möchte er zu uns. Das möchte er für uns sein. Er möchte, dass er da unser Retter ist, wenn wir uns unser Leben geben. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Buch des Lebens. Der Mann ist so durch die Vergebung ins Buch des Lebens reingekommen. Durch seinen Glauben und ohne dazu tun, dass er irgendwas dazu hat, ist er errettet worden. Und Jesus, wie seine Jünger zurückkommen, wie das ausgesandt hat, sagt der Herr Jesus in Lukas 10, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Die Namen im Himmel sind angeschrieben. Unser Ziel in unserem Leben sollte sein, dass wir in dieses Buch hineinkommen. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch Buße und Bekehrung. Es ist ein Geschenk, das unverdient ist. Das können wir nicht verdienen. Offenbarung 3, Vers 5 steht drin, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das Buch des Lebens ist ein göttliches Verzeichnis, das alle Namen aufführt, die Gott zum Heil erwählt hat und deshalb ewiges Leben mit Gott verbringen dürfen. Das ist ein Riesenvorrecht. Das andere ist, auch in Offenbarung, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten, Himmel oder Hölle. Der wird getrennt von Gott, die Ewigkeit verbringen. Ohne Jesus geht der Mensch verloren, dann heißt es auf einmal wirklich, es ist zu spät, jetzt geht es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und wir sind in diesem Leben, um in das Buch des Lebens hineinzukommen. Jesus rettet uns in eine wunderbare, vollkommene Welt, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Ist ja jetzt schon unsere Welt ist jetzt schon schön. Ich bin immer wieder fasziniert, wie schön dass unsere Schöpfung ist, unsere Natur ist. Aber das wird noch weitaus schöner werden. Gott wird mitten unter uns sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie schön das ist, wenn wir da eins wahrsehen, das Beste für uns Christen, das kommt noch. Und dann hat ja jeder Mensch wirklich ein Zuhause. Wenn es auch viele Menschen gibt, die kein Zuhause haben hier auf Erden, aber bei Gott, wenn wir mal alle wirklich in der Heimat sind, da haben wir dann zu Hause. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir sind nur Gast auf Erden. Wenn wir nur Gast auf Erden, das ist eine Durchgangsstation. Und dann müssen wir schauen, wo wir dann unsere Ewigkeit verbringen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 25, und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zur Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Die haben im Buch des Lebens, die stehen drin.
Ihn in der Gesegnete meines Vaters. Freuen wir uns, dass wir wirklich aus ganzem Herzen singen können, jetzt auf Weihnachten wieder. Christ, der Retter, ist da. Mein Erlöser ist da. Schließen möchte ich mit zwei Verse aus dem Petrusbrief. Die haben da so schön. 1. Petrus 1, 8 und 9. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Die Errettung der Seelen, das ist das Endziel unseres Glaubens. Amen.